Der Tag, an dem.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts Der Tag, an dem. Diesmal geht es um den 10. Juni 1538. Das ist der Tag, an dem es zu Tumult, sogar zu Handgreiflichkeiten im Hamelner Münster, also in der Kirche, kam, denn die Reformation erreichte Hameln. Darüber und über spannende Geschichten drumherum sprechen wir heute. Wir, das sind wie immer Claudia Höflich, Leiterin des Museums in Hameln, und ich, Frank Henke, Redakteur der Deister- und Weser-Zeitung, der DWZ, auch in Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Bevor wir jetzt konkret zu unserem Tag an dem kommen und zur Reformation, wir reden heute über einen Fall von Aufruhr in Hameln. Und von aufständischen Hamelnern ist in der Geschichte selten die Rede. Oder kommt nur mir das so vor?
Na, der Eindruck ist nicht ganz falsch. Also die Hamelner waren in Sachen Aufruhr und Revolution jetzt wirklich nicht immer die Ersten, die laut hier geschrien haben. Das war bei der Reformation so und das war auch 1848 nicht anders. Da haben die Menschen in Deutschland ja versucht, Freiheit und Demokratie durchzusetzen. Es ist aber auch nicht so, dass diese Entwicklungen an Hameln spurlos vorbeigegangen wären. Das fängt an bei den Zunftunruhen des Mittelalters. Da wissen wir leider nur so aus Randnotizen etwas drüber. Aber da scheint es in Hameln durchaus hoch hergegangen zu sein. Da haben ja Handwerker versucht, am Stadtregiment beteiligt zu werden. Also sie haben politische Mitsprache verlangt. Auch die Revolution von 1848 fand ihren Widerhall in Hameln. Allerdings, tatsächlich vielleicht ein wenig gemäßigter, als wir das aus anderen Städten und über andere Berichte wissen. Aber ja, 1848 ist ja auch nicht zuletzt die Geburtsstunde der DWZ gewesen.
Richtig, man kann also wirklich nicht sagen, dass nichts davon geblieben ist. Und lammfromm, was solche Aufstände und Revolutionen angeht, waren die Hamelner dann auch nicht. Schalten wir nun aber mal gedanklich ins Jahr 1538. Und da muss man zumindest feststellen, Hameln ist late to the party, wie man dann heute vielleicht sagen könnte. Denn wer tiefer im Thema ist, stutzt vielleicht schon bei der Jahreszahl. Sozusagen als offizieller Anpfiff der Reformation gilt ja eigentlich immer der 31. Oktober 1517, der Tag, an dem Martin Luther angeblich seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll. Ob er es tatsächlich so gemacht hat, ist umstritten zumindest. Aber er hat seine Thesen jedenfalls an diesem Tag an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, an Albrecht von Brandenburg, verschickt. Wir merken uns also, darum erzähle ich das, Luthers Thesen, Beginn der Reformation schon 1517 und erst 21 Jahre später, 1538, dann das Ereignis in Hameln, über das wir heute reden. War Hameln also seiner Zeit hinterher, oder, Claudia?
Auch wieder eine schwierige Frage, ist gar nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Wir befinden uns ja im 16. Jahrhundert in einer Zeit, als noch nicht jede Nachricht instant über Messenger oder Social Media in die Welt verbreitet wurde. Das heißt also, allein die Tatsache, dass es da jemanden gab, der gegen die alten Regeln der Kirche aufbegehrte, also solche Nachrichten brauchten schon ein bisschen Zeit, um Wirkung zu entfalten. Selbst wenn die Reformation tatsächlich, das muss man auch immer sagen, eigentlich das erste Medienereignis war. Denn unter dem Eindruck der Buchdruckkunst und den Möglichkeiten, die das bot, hat die Reformation tatsächlich sehr davon profitiert, dass Nachrichten schneller verbreitet wurden als noch 100 oder 150 Jahre zuvor. Sicher ist auch, um auf die Frage zurückzukommen, war Hameln spät dran, dass diese reformatorische Bewegung in Städten in unserem direkten Umfeld tatsächlich früher angekommen ist, sehr viel früher, in Braunschweig schon 10 Jahre früher, da kommt es 1528 schon zu tumultartigen Szenen. Es ist dann auch in Göttingen und in Einbeck von Bilderstürmen und wirklich wahren Aufständen die Rede. Also Bilderstürme heißt eben wirklich, die aufgebrachte Menge hat die Kirchen gestürmt und hat Heiligenbilder und Altare entweder entfernt oder sogar eben zerstört. Göttingen und Einbeck, wie gesagt, 1529 und 1530. Und in Hannover war es 1533 tatsächlich so rabiat, dass der Rat kurzzeitig die Stadt verlassen musste, weil die Stimmung dort derart aufgeheizt war. Also da ist Hameln so zeitlich schon ein bisschen das Schlusslicht.
Ja, es gab auch schöne Nebenstränge wie das Täuferreich von Münster. Das war auch in den 1530ern, das hat dann weniger mit den Lutheranern zu tun, das war nochmal was anderes, aber man sah zumindest daran, es hatte sicherlich auch ein bisschen was Gutes, dass es hier eher ruhig blieb. Es ging auch ganz anders.
Na klar, also die Reformation war ja jetzt auch keine lineare Entwicklung. Also es gab ganz viele verschiedene Auswüchse. Täuferreich ist nur eine davon. Und vielleicht haben die Hamelner wirklich auch so ein bisschen abgewartet erst und geschaut, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dann haben sie vielleicht sehr weise abgewogen, ob sich ein Übertritt da lohnt zum reformatorischen Glauben, zum Protestantismus. Vielleicht haben sie sich wirklich einfach erstmal die Lage angeschaut. Wir wissen es nicht genau.
Mhm. Sprechen wir darüber, worüber die Leute damals eigentlich stritten. Worum ging es da eigentlich bei Luther und Luthers Thesen? Die haben wir erwähnt. Es gab dann ja auch noch Schriften zum Thema. Da ging es erstmal um den Ablasshandel. Da war er auch nicht der Erste, der den nicht optimal fand, sag ich mal. Trotzdem schlug das Thema sehr ein. Worum ging es sonst noch?
Es ging um nichts weniger als den wahren Glauben. Das ist natürlich aber eine große Formulierung und ist ein bisschen schwer zu greifen, was sich dahinter verbirgt. Also wenn wir nochmal ganz vorne anfangen, dann ging es Luther ja bei seinen 95 Thesen erstmal darum, eine Diskussion innerhalb der Kirche auszulösen. Er hatte eigentlich eher eine akademische Diskussion und Auseinandersetzung im Sinn, also so eine Art Gelehrtenstreit. Seine Position wird dann erst so radikal, als ihm klar wird, dass die Kirche sich anscheinend auf gar keinen Fall selbst und selbstkritisch mit seinen Fragen auseinandersetzen will. Er plant bis dahin noch gar keine Loslösung von dieser alten Kirche. Ganz im Gegenteil, also eigentlich will er die Kirche als Ganzes reformieren und er möchte mit seiner Kirche zum Glauben der Bibel zurückkehren. Der Papst verweigert so eine Erneuerung aber und das führt dann dazu, dass die Kirche schließlich gegen Luther ja einen Ketzerprozess eröffnet und Luther tatsächlich sich dem nicht beugen will und auf dem Reichstag in Augsburg dann den Papst und die Kirche eigentlich grundlegend und in den Grundfesten in Frage stellt. Und damit ist dieser Bruch dann vollzogen und da beginnt dann eigentlich erst so diese Entwicklung hin zu letztlich den beiden großen christlichen Kirchen, die wir dann heute haben.
Mhm. Aber du tipptest es gerade nochmal an, es ist schon eine Menge passiert, bis wir zu dem Tag kommen, über den wir heute reden, also bis wir zum 10. Juni 1538 kommen. Luther ist schon aus der Kirche geworfen worden vom Papst. Er hat schon auf der Wartburg gesessen und die Bibel übersetzt als Junker Jörg. All diese Geschichten, die man auch so aus der Luther-Vita kennt, da ist schon eine Menge von passiert. Was war nun die gegenwärtige Lage? Was war unsere Ausgangslage in Hameln? Wer hatte damals auch in Kirchendingen das Sagen?
Hameln gehörte zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Landesherr ist Herzog Erich I. Und der ist dann Religionsfragen waren keine Religionsfragen. Ne? Also man war in diesen Breiten christlich und der christliche Glaube, die christliche Kirche war, da gab es nur eine. Ne? Also da gab es keine Wahl. Da diese Frage stellte sich ja überhaupt gar nicht. Herzog Erich I. war Aber ein kaisertreuer Altgläubiger, denn wir sind ja jetzt in den Zeiten der Reformation schon, wo es also mehrere neue Varianten des christlichen Glaubens gab oder die sich entwickelten. Erich der Erste als Landesherr scheint aber in Glaubensdingen gar nicht so sehr dogmatisch gewesen zu sein. Er war zwar ein Gegner der Reformation, allerdings war er ein Landesherr mit relativ leeren Kassen. Also er war finanziell immer relativ klamm und darauf angewiesen, dass seine Städte ihn da finanziell auch über Wasser hielten. Und da schien es ihm dann wohl politisch klüger, sich gar nicht so vehement gegen reformatorische Bestrebungen in seinem Land, in seinem Herzogtum zu richten. Er nahm nicht nur hin, dass seine Frau Elisabeth auch irgendwann konvertierte, noch zu seinen Lebzeiten. Auch Hannover, Northeim und Göttingen konvertierten als Städte tatsächlich. Und er ließ sich dann von diesen Städten diese neue Religion und die Privilegien, die die Städte sich von ihm erbaten, diesen Glauben also auch ausüben zu dürfen, dafür bat er diese Städte dann sehr ordentlich zur Kasse. Also das ist tatsächlich auch wieder ganz spannend, weil man da sieht, es war eben dann doch auch nicht nur eine religiöse Bewegung, sondern es hatte immer auch sehr schnell einen politischen, eine politische Dimension. Und Luthers Lehre wird auch vor 1538 schon irgendwie in Hameln bekannt geworden sein. Also davon müssen wir einfach ausgehen. Nur seine Ansichten, Bibelübersetzungen, das wird alles hier auch schon irgendwo mal aufgetaucht sein. Es gibt aber keinerlei Berichte aus Hameln, die die Stimmung derzeit schildern. Das heißt also, wir wissen nicht, wann diese Ideen der Reformation zuerst hier auftauchten, bei wem sie vielleicht fruchteten, ob es vielleicht auch direkt schon vehemente Gegnerschaft gab. Wir können aber davon ausgehen, dass es vor diesem Pfingsttag 1538 auch hier in der Gesellschaft schon irgendwie gärte und brodelte. Das bleibt Spekulation, ne, weil sich leider auch hier wieder niemand mal hingesetzt hat und sich die Zeit genommen hat, so ein bisschen so ein Stimmungsbild niederzuschreiben. Aber diese Szene von Pfingsten, die wird ja, also die ist sicherlich nicht vom Himmel gefallen und aus dem Nichts gekommen.
Mal die doch mal ein bisschen aus, diese Szene an Pfingsten. Was ist Pfingsten im Hamelner Münster passiert?
Na, im Hamelner Münster wurde die Frühmesse abgehalten. Das ist also gleich morgens am Pfingstsonntag, wenn ich das richtig gelesen habe, wirklich morgens um 6 Uhr die erste Messe des Tages. Und also heute würde man sagen eine katholische, also eine christliche, altgläubige Messe, hatte zu der Zeit natürlich einen ganz festen liturgischen Rahmen. Das heißt, da war genau festgelegt, wann was passiert, wann der Priester welche Texte liest, wer singt, und die Gemeinde sang nicht, sondern der Priester und das Kapitel, aber nicht die Gläubigen.
Die durften nicht mitsingen?
Nein, die sangen nicht. Das okay. War, also das ist auch sowas ziemlich typisch Evangelisches.
Okay.
Also vor allem in dieser Liturgie, also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so sattelfest in mittelalterlicher Liturgie. Vielleicht gab es auch Gelegenheiten, wo die Gemeinschaft der Gläubigen sang, aber was so diese feste gottesdienstliche Liturgie anging, da sang die Gemeinde nicht. Mhm. Umso frevelhafter war es dann, dass Gläubige, wir wissen ja nicht wie viele, wir wissen nicht, ob das 5 waren oder 10 oder 100, aber die begannen einfach so, als der Priester quasi aufstand, um die Messe zu lesen, begannen die ein lutherisches Lied zu singen. Wir wissen auch nicht, welches Lied das war, aber das war natürlich absolut ungehörig, weil sie den Gottesdienst damit ja komplett über den Haufen warfen, den Ablauf. Ne? Also wenn man das heute liest, dann, sie haben gesungen, denkt man, ja, in der Kirche wird halt gesungen. Ne? Also wieso war das so ein Aufreger? Aber das gehörte eben nicht zum festen Protokoll. Und dann kam die Geschichte mit Otto Schrader, dem Vogt, dem landesherrlichen Beamten von Erich dem Ersten. Der versuchte nämlich, das zu unterbinden.
Richtig. Und der hat natürlich auch dann hochoffiziell Bericht erstattet. Und das klang so.
Ich mag ihrer fürstlichen Gnaden aus schuldiger Pflicht nicht vorenthalten, dass ich am Montag und Dienstag zu Pfingsten hier in Hameln etliche zusammengerottet haben. Ungefähr von 6 bis 7 Uhr während der Frühmesse. Als dann der Predikant angefangen hat zu predigen, haben sie die martinischen Gesänge in der Kirche gesungen. Ich habe das mit Hinweis auf ihre fürstliche Gnaden verboten, was sie völlig missachtet haben.
Das war der Bericht von Vogt Otto Schrader an Erich I., an den Herzog.
Genau, er beklagt sich bei seinem Dienstherrn also ganz bitterlich. Also erstmal schildert er die Situation. Es kommt auch zu Handgreiflichkeiten, das schreibt er weiter. Und er hat mindestens selbst einen Schlag ins Gesicht abbekommen und musste auch ein paar Haare lassen. Also der Brief, den er schreibt, der ist ja noch etwas länger als den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Und das wiederholt sich dann, das hatten wir ja gerade auch am nächsten Tag. Und das, was den Vogt Otto Schrader dann in seinem Brief aber auch am meisten erzürnt, ist, dass der Hamelner Rat tatenlos bleibt. Das heißt also, diese Dinge, die da passiert sind, werden nicht bestraft. Es wird niemand vor das Gericht gezerrt und niemand dafür verantwortlich gemacht. Die Störenfriede kommen straffrei und unbescholten davon. Und das bringt den Vogt Otto Schrader erst recht auf die Zinne.
Mhm. Gibt es da eine Erklärung für? War das einfach gefühlter Zeitgeist, dass man sagte, das ist vielleicht nicht mehr ganz angemessen, dass wir gegen Lutheraner vorgehen, die sind gerade auf dem Vormarsch, oder?
Also es spricht schon dafür, dass diese reformatorische Bewegung in Hameln einfach schon vorher auch ein Thema gewesen sein muss. Der Rat wird da sicherlich auch abgewogen haben und es dauert dann ja auch nicht lange, bis Hameln lutherisch wird. Und auch das halte ich jetzt nicht für irgendwas, wo der Rat und wo die Gesellschaft sich dann hier sehr, sehr kopflos und uninformiert, sage ich mal, ins neue Abenteuer gestürzt haben, sondern also für mich ist das schon ein Zeichen, dass man sich vorher damit auseinandergesetzt hat und dass es nicht nur bei den Störern des Gottesdienstes, sondern gesamtstadtgesellschaftlich da schon einen großen Hang gab, sich in diese Richtung zu entwickeln als Stadt.
Mit dem Liedersingen in der Kirche, das deutete sich gerade schon an, war die Reformation in Hameln aber ja weder durchgesetzt noch erledigt. Eine ganz wichtige Rolle sollte nun eine Frau spielen, die wir auch schon in einer früheren Folge unseres Podcasts erwähnt haben, nämlich die Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg oder auch Elisabeth von Kahlenberg oder auch Elisabeth von Brandenburg. Welchen Namen sollen wir nehmen?
Auch Elisabeth von Kahlenberg. Ich glaube, das hätte ihr selbst am meisten gelegen.
Dann machen wir das. In jedem Fall war sie eine sehr spannende Figur, ich verrate schon mal, sie wäre eine Fernsehserie wert. Einen historischen Roman über sie gibt es. Ich weiß nicht, ob er etwas taugt. Ich habe nur kürzlich gesehen, dass es ihn gibt. Er heißt Die Reformatorin. Sprechen wir also erstmal über ihre Rolle in dieser Hinsicht. Denn zum einen ist es ja unser Thema heute und zum anderen eine Frau, die eine nicht kleine Rolle in der Reformation spielt. Das ist schon ungewöhnlich.
Auf jeden Fall. Und Elisabeths Rolle in der Reformation war vor allem für Hameln auch nicht zu unterschätzen. Also tatsächlich auch ihre persönliche Involviertheit. Elisabeth wird 1510 geboren in Berlin. Und ihr Vater ist der Kurfürst von Brandenburg, ihre Mutter Elisabeth von Dänemark. Allem Anschein nach hat Elisabeth für ein Mädchen, das muss man ja im 16. Jahrhundert dann immer noch sehr anerkennend bemerken, eine sehr gute und sehr umfassende Ausbildung genossen. Abgesehen von ihrem politischen Wirken, wo wir ja gleich noch ein bisschen von hören werden, war sie später auch schriftstellerisch tätig. Also sie war tatsächlich sehr, sehr umfassend gebildet. Sie hat aber dann, wie viele junge Mädchen, die in fürstliche Familien hineingeboren wurden, erstmal eine politische Ehe eingehen müssen. Und zwar ist sie in sehr jungen Jahren mit 15 mit dem 40 Jahre älteren Erich von Kahlenberg verheiratet worden. Erich von Kahlenberg, Göttingen, 40 Jahre. Das ist tatsächlich ein wirklich enormer Altersunterschied. Die erste Ehe von Erich war kinderlos geblieben und ja, Elisabeths Aufgabe war dementsprechend klar. Sie sollte einen Thronfolger gebären und genau deshalb hatte Erich auch wohl Ausschau nach einer sehr jungen neuen Gattin gehalten. Tatsächlich erblickt dieser ersehnte Stammhalter Erich II. Dann auch 1528 das Licht der Welt, als Erich I., Elisabeths Mann, dann 1540 stirbt. Da beginnt eigentlich Elisabeths politische Karriere, sage ich mal. Denn sie sichert sich auch gegen Widerstände in der fürstlichen Familie der Welfen die Vormundschaft für ihren Sohn und übt dann die Regierungsgeschäfte in Vormundschaft für ihren Sohn im Herzogtum aus. Und wenn man jetzt auch noch so ein bisschen auf ihren religiösen Hintergrund guckt, das ist auch sehr spannend. Elisabeth ist eigentlich streng katholisch, also ne, katholisch würde man heute sagen, also streng altgläubig erzogen worden. Ihre Mutter wendet sich schon früh dem Protestantismus zu, pflegt auch Kontakt zu Luther und interessanterweise soll es Elisabeth gewesen sein, die ihrem Vater, also einem streng Altgläubigen, das verraten hat. Also das ist nicht ganz klar, ob sie das vielleicht unabsichtlich getan hat oder ob das wirklich absichtsvoll war. Aber auf jeden Fall hat ihr Vater von ihr erfahren, dass die Mutter sich dem neuen Glauben zuwendet. Und der Vater hat daraufhin die Mutter mehr oder weniger verstoßen. Und die abtrünnige Ehefrau musste ins Exil. Und lebte dann im Exil einige Zeit in Wittenberg, wo sie Luther persönlich kennengelernt hat. Und ja, also tatsächlich auch spannende Geschichte. Elisabeth hat sich mit ihrer Mutter versöhnt, ist dann auch nach Wittenberg gereist, hat da Luther auch persönlich kennengelernt. Es begann ein reger Briefaustausch zwischen den beiden und sie begeisterte sich dann auch zusehends für die reformatorische Sache. Also tatsächlich, da sind Wendungen und Plot-Twists drin, das ist schon absolut faszinierend.
Sehr schön. Doch es gibt ja, ich sag mal, es gibt eine finstere Seite. Naja, es wurde gerade schon finster, seien wir ehrlich. Es ist nicht die einzige finstere Seite in ihrer Vita. Aber es gibt noch diesen einen Aspekt bei Herzogin Elisabeth von Brandenburg. Nein, von Kahlenberg. Von Kahlenberg haben wir gesagt. Von dem wir schon einmal gesprochen haben, von dem du, Claudia, schon einmal erzählt hast, nämlich in der Folge von Der Tag an dem, in dem es um die Verfolgung angeblicher Hexen und Zauberer ging. Und ja, erzähl doch mal, was das mit Herzogin Elisabeth zu tun hat.
Ja, ihr Ehemann Erich ist ja Witwer, als Elisabeth ihm zur Frau gegeben wird. Und auch während seiner ersten Ehe schon hatte Erich ja wahrscheinlich mehr als eine Mätresse. Aber eine von den Geliebten, die Erich dann von der ersten mit in die zweite Ehe brachte, war Anna Rumschottel, eine Frau aus dem niedersächsischen Landadel. Und Elisabeth war wahrscheinlich ja von Anfang an nicht begeistert über diese außereheliche Beziehung ihres Ehemanns und wollte diese Nebenbuhlerin loswerden. Als sie dann nach der Geburt ihres Sohnes im Wochenbett erkrankt, da ergreift sie die Gelegenheit und bezichtigt die Geliebte ihres Mannes, also die Rumschottel, der Zauberei und der Giftmischerei und verlangt von ihrem Gatten, diese Hexe, vermeintliche Hexe, zu verfolgen. Und Erich fügt sich und verfügt dann daraufhin, dass die Rumschottel gesucht und verhaftet wird, in Hameln übrigens, gemeinsam mit ihren Mittäterinnen. Die werden hier in Hameln gefangen gesetzt und gefoltert. Und der Frau Rumschottel gelingt aber die Flucht. Wahrscheinlich mit Erichs Unterstützung, das kann nicht belegt werden, aber die Umstände ihrer Flucht deuten doch schwer darauf hin. Und sie entgeht damit dem sicheren Tod auf dem Scheiterhaufen. Und trotzdem hat Elisabeth sich erfolgreich ihrer Nebenbuhlerin entledigt und geht auch in jeder Hinsicht gestärkt aus dieser Geschichte raus. Also erstmal ist die Mätresse aus dem, bildlich gesprochen, aus dem Ehebett verschwunden und ihr ganz offensichtlich reumütiger Gatte, erweitert sogar ihren eigenen Besitz. Also es ist die sogenannte Leibzucht, das ist so eine Art Einkommensquelle, die Elisabeth per Ehevertrag zustand. Das ist also eine Absicherung gewesen, falls sie Witwe wird, ne? Und also sie konnte über die Einkünfte einigermaßen frei verfügen. Aber diesen Teil erhöht Erich und spricht ihr dann noch mehr zu. Und so hat sie tatsächlich auch wirtschaftliches und politisches Gewicht, was sie dann in Zukunft einsetzen kann.
Gut ausgegangen für sie. Was ich auch ein verrücktes Detail in dieser verrückten Geschichte fand, da habe ich dann von gelesen, als die beiden, als Erich der Erste und Elisabeth heirateten, war Anna Rumschüttel ja schon Erichs Mätresse gewesen. Er hat dann aber gesagt zu Elisabeth, kein Problem, meine Geliebte ist eh gerade gestorben, und ging dann sogar so weit, eine Scheinbeerdigung für Anna Rumschüttel zu arrangieren. So steht es zumindest im englischsprachigen Wikipedia. Wir haben es noch nicht weiter festgeklopft, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten.
Das ist auch eine super Geschichte. Ich habe auch nirgends irgendeinen Beleg darüber gefunden, und es gibt tatsächlich nur im englischsprachigen Wikipedia da diesen Hinweis drauf, aber ist also auf jeden Fall auch wieder Drehbuchmaterial.
Auf eine Art wahrscheinlich eine fortschrittliche Idee, dass man die Geliebte nicht um die Ecke bringen lässt oder so, sondern man sagt dann, nee, die ist jetzt tot. Beerdigung ist am Donnerstag.
Ja, sehr clever, genau.
Unfassbar.
Der gerissene Hund.
Ja.
Bei uns gibt es nicht nur spannende Geschichten zum Hören, sondern auch zum Blättern. In unserem Zeitungsarchiv unter archiv.dwz.de können Sie auf Zeitreise gehen. Hier haben wir alle DWZ-Ausgaben seit 1848 für Sie digitalisiert. Nur ein Klick entfernt, archiv.dwz.de.
Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Tumult im Hamelner Münster und zur Reformation. Wie ging diese Geschichte dann in Hameln weiter?
Hier geht jetzt wirklich alles gefühlt ganz schnell. Der Rat verhängt eben keine Strafen gegen die aufrührerischen Sänger. Das nur könnte eben als Zeichen dafür gedeutet werden, dass so reformatorische Strömungen in der Stadt schon auch einen Nährboden gefunden haben, vielleicht sogar schon wirklich fest verwurzelt waren und weit verbreitet. Die Stadt nimmt dann nämlich schon im Jahr 1540 die Augsburger Konfession, also das lutherische Bekenntnis, an. Das ist übrigens das Todesjahr von Erich dem I. Das ist unter Umständen dann wieder kein Zufall. Ne? Also vielleicht wartete man in Hameln dann wirklich auch das Ableben des Herzogs ab, um da ja nicht noch politisch auch in die Bredouille zu geraten oder wie Hannover auch große Zahlungen für das Religionsprivileg zahlen zu müssen. Man weiß es nicht genau. Jetzt beginnt aber in jedem Fall Elisabeths Regentschaft, und die tut sich dann ja als aktive Befürworterin der Reformation im Herzogtum hervor. Das ist auch spannend, mit Jobst von Waldhausen nämlich kommt dann auch ein neuer Syndikus nach Hameln, den setzt Elisabeth ein, und das ist ein in Hameln geborener, der Herr von Waldhausen hat in Wittenberg studiert, hat dann über Melanchthon Luther kennengelernt, und Luther persönlich empfiehlt eben diesen Juristen Jobst von Waldhausen Elisabeth, und so setzt sie ihn eben hier als ihren Beamten quasi ein. 2 Jahre später erlässt sie dann eine Kirchenordnung für Hameln, und also tatsächlich eine rasante Entwicklung, ne, innerhalb von 3,5 Jahren von tumultartigen Szenen bis hin zu Befriedung durch die Landesherren und neue Kirchenordnung. Das ist schon tatsächlich ein beeindruckendes Tempo, muss man sagen.
Und es hat dann tatsächlich bei der Personalbesetzung hat Martin Luther persönlich bis nach Hameln rein regiert, sag ich mal. Das ist ja schon ein hübsches Detail auch.
Ja, rein regiert ist jetzt vielleicht auch ein bisschen.
Er hat für diese Besetzung gesorgt.
Er hat auf jeden Fall mit Elisabeth zu der Zeit noch in so regem Briefkontakt gestanden, und sie hat sich mit ihm eben auch über Religions-, aber auch über politische Dinge ausgetauscht. Und Jobst von Waldhausen war mit einem persönlichen Empfehlungsschreiben von Luther unterwegs.
Am Ende wurde also das Münster über 1200 Jahre alt, damit eine der ältesten Kirchen Niedersachsens, zu einer evangelisch-lutherischen Kirche und ist es heute noch.
Ja, obwohl ich da nochmal ganz kurz einhaken muss, denn das Stift.
Es war nicht nur eine Kirche, es war ein Stift.
Ja, ja, das genau. Und ja. Das Stift ist von dieser ganzen Reformation natürlich erstmal nicht begeistert gewesen und hat tatsächlich auch noch sich lange gewehrt gegen die Einführung der Reformation. Als Elisabeth nämlich 1542 eine neue Kirchenordnung erlässt, da betrifft das dann auch die Stiftsherren, die altgläubig blieben erstmal, und da gibt es in der Folge dann tatsächlich noch ganz große Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Stift, in die Elisabeth dann auch immer mal wieder eingreifen muss, weil die Stiftsangehörigen den Gottesdienst stören, weil sie gewisse Dinge nicht akzeptieren wollen. Da gibt es dann einen sehr schönen Schriftwechsel, dass unzüchtige Weiber der Kanoniker nicht weiter geduldet werden, woran sich die Kanoniker aber nicht halten, und die Stiftsherren sollen auch gefälligst Silberakten und Kleinodien wieder zurückbringen, die sie eilig fortgeschafft hatten, als eben tatsächlich in anderen Orten Bilderstürme drohten. Da haben die Stiftsherren hier eben auch versucht, alles Mögliche noch in Sicherheit zu bringen. Davon ist nicht viel wieder zurückgekehrt in die Kirche. Und es hat bis 1576 gedauert, bis dann das Stift auch protestantisch wird.
Vom Bildersturm hast du schon erzählt. In Hameln wurde also im Vergleich zu anderen Städten weniger Kirchenkunst zerstört, zum Beispiel Heiligendarstellungen, sondern die Sachen wurden eher von den Stiftsherren in Sicherheit gebracht. Gibt es davon, Museumsleiterin Claudia Höflich, gibt es davon Beispiele im Hamelner Museum?
Ja, also wir haben einige Überbleibsel aus der mittelalterlichen Kirchenausstattung bei uns im Museum, denn auch in Hameln wurden natürlich Heiligenbilder, Altarfiguren, liturgisches Gerät, alles wurde an die Seite geschafft, als dann die Reformation Einzug erhielt. Vieles haben die Stiftsherren dann wirklich mitgehen lassen oder woanders hin verbracht. Also für viele Sachen ist ja auch nicht klar, wo sie abgeblieben sind. Einige Dinge haben sich aber erhalten, zum Beispiel die Altarfiguren, die haben wir auch immer noch im Museum, denn die wurden nicht zerstört. Die sind von so einem alten Flügelaltar aus dem Münster. Die sind dann, ja, heute würde man vielleicht salopp sagen, die sind in den Keller geräumt worden. Das heißt aber, sie haben die Zeiten überdauert, genauso wie ein Messbuch aus dem Mittelalter, das sich eben erhalten hat, ist jetzt auch bei uns im Museum. Also es klingt schon danach oder es sieht schon danach aus, als wenn man hier mit den Dingen, die noch da gewesen wären, halt insofern besonnen umgegangen wäre, als dass man sie nicht zerstört hat, sondern verräumt hat und dann wohl auch vergessen.
Und jetzt ist der schönste Raum im Museum, würde ich sagen.
Unbedingt.
Der mit den Altarfiguren und dem Messbuch.
Unbedingt. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Der ist sehr, sehr schön und man kriegt so ein bisschen einen Eindruck, wie schön auch das Münster im Mittelalter ausgestattet gewesen ist.
Ja. Damit sind wir schon tatsächlich am Ende dieser Folge. Das bringt uns zu der einen wichtigen Frage noch. Über welchen Tag sprechen wir beim nächsten Mal?
Ja, nächstes Mal reisen wir ein bisschen in die Ferne, aber mit einem Hamelner gemeinsam, und zwar ins heutige Belgien. Wir sehen uns am 18. Juni 1815 die Schlacht von Waterloo an.
Ah, ich könnte jetzt aber ansingen, aber das erspare ich euch.
Ja, vor allem, weil dann wieder jemand um die Ecke kommt und sagt, es heißt doch Waterloo. Ja, laut aber schon, aber der Ort in Belgien ist Waterloo. Und da hat die berühmte Schlacht stattgefunden und an der hat auch mindestens ein Hamelner teilgenommen. Und da werden wir beim nächsten Mal drauf schauen.
Ja, da hören wir uns wieder. Bis dahin können wir nur sagen, damit ihr das nicht verpasst und auch alles weitere, was wir noch machen, abonniert uns völlig kostenlos und unverbindlich auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Es gibt uns so ziemlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal mit dem Thema Waterloo.
Ich freue mich drauf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.